Ein ganz herzliches Willkommen allen Zuschauerinnen und Zuschauern bei der ersten großen Online-Selbstheilungskonferenz den Körper lieben und verstehen zum Schwerpunktthema Krebs. Und mein herzlichstes Willkommen gilt heute meinem Gast, dem Thomas Schmelzer. Hallo Thomas.
Hallo Anne, ich grüße dich. Hallo. Freue mich sehr. Aufregend, das erste Mal auch für mich so ein Online-Interview. Freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist, fühle mich sehr geehrt auch und stelle dich kurz vor. Thomas ist Schauspieler, Moderator, Regisseur, Produzent, Redakteur und Autor. Er betreibt seinen eigenen TV-Internetkanal namens Mystica TV. Und hat ganz druckfrisch sein erstes Buch veröffentlicht, das heißt Die Stille in mir. In diesem Buch beschreibt er seine Krebserkrankung, die er im Alter von 25 Jahren erlebt hat und die mystische Erfahrung, die kurz danach folgte. Ich fange mit einem Zitat aus seinem Buch an, Thomas. Ich muss sagen, dein Buch hat mich sehr berührt. Ich habe, als ich die ersten 30 Seiten las, hatte ich nur Tränen in den Augen, weil es so eine tiefe Sehnsucht berührt, was du beschreibst. Ich zitiere dich: Plötzlich war ich von allem befreit. Da war nur noch Liebe, Licht und Liebe. Nicht beschreibbar. Keine Fragen mehr. Pures, leuchtendes Sein. Meine Seele wusste in diesem Moment, wenn es so etwas Wundervolles gibt hier auf Erden, dann ist es wahrlich eine gute Idee, noch eine Weile zu bleiben. Schönen Dank, Thomas, für diese Sätze. Also wenn ich die jetzt lese, dann geht mir das gleich durch und durch.
Schön.
Du warst damals 25, sehr jung, mhm, und warst in einer existenziellen Lebenskrise. Ja. Erzähl mal, wie hat es sich das entwickelt? Wie kam es dazu?
Ja. Also an meinem, genau an dem 25. Geburtstag geschah so ein Wandel, sozusagen schon nach diesem mystischen Erlebnis. Das heißt, ich war noch 24, am Ende meines 24. Lebensalters. Ich hatte zuvor, war auf der Schule zweiten Bildungsweg, habe eine Rolle als Schauspieler angenommen. Die Rolle war zu Ende. Ich war sehr einsam. Ich war nicht in meiner Mitte und irgendwo hatte ich immer mehr Energie, immer weniger Energie, immer weniger Freude, konnte es aber nicht wirklich erklären. Irgendwann begann es in den Beinen zu schmerzen, so unten in den Unterschenkeln, wurde immer stärker. Und man hat lange gar nicht gewusst, was es ist. Ich bin zu Ärzten gegangen, ich habe schon gespürt, da muss irgendwas Stärkeres vorliegen, aber es hat eine ganze Weile gedauert. Irgendwann hat eine Ärztin mich dann durch den Kernspintomographen gefahren, ja, das ist so eine Röhre, wo sozusagen der Körper untersucht wird, und hat dann etwas gesehen, mit erschrockenen Augen hat sie gesagt, ja, ich kann es Ihnen doch nicht sagen, was es ist. Und dann habe ich erstmals eigentlich den Ernst der Lage gespürt. Es hat aber noch eine ganze Weile gedauert, die Schmerzen wurden stärker, und man konnte es einfach nicht erklären. Irgendwann war ich dann bei meinen Eltern und dann mussten wir wieder ins Krankenhaus, wieder bei den Eltern. Und dann war der Schmerz so stark, ich musste sehr schnell ins Krankenhaus gefahren werden. Und dann hat man mich nochmal untersucht und hat sofort gesagt, wir müssen Sie operieren. Es war so, dass die Beine unten und oben, also Unterschenkel, Oberschenkel, schon fast komplett gelähmt waren. Es war nämlich eine Metastase in die Wirbelsäule gewachsen. Die Krankheit hieß Non-Hodgkin-B-Lymphom, das sind so die Lymphknoten, die wir haben, dann ja, im Hals und im Bauch auch. Und im Bauch hat man keine Schmerzen, deswegen hat es eigentlich nicht wehgetan. Ich habe nur diesen Energieverlust gespürt, bis irgendwann die Beine anfingen zu schmerzen. Und das waren eben Metastasen, die in der Wirbelsäule hineingewachsen waren. Das musste man per Notoperation entfernen. Ärzte haben auch gesagt, sie wissen nicht, ob ich dann wieder laufen kann. Sie wissen nicht, wie groß meine Überlebenschancen sind. Und sofort danach begann eine Chemotherapie. Ich war vorher schon mal im Krankenhaus, da hatte man schon eine Probe entnommen von etwas, was irgendwie seltsam sich für die Ärzte anfühlte. Jedenfalls ging es dann so wahnsinnig schnell, dass ich nun am nächsten Tag nach 8 Stunden Operation aufwachte und halt voller Schmerzen war und völlig, natürlich, man ist ja völlig überrascht, man kann, weiß gar nicht, was soll das jetzt? Und es beginnen Ängste und man verdrängt erstmal. Ich habe in meinem Leben sehr viel verdrängt, irgendwie so, oh, das wird schon und so. Ja. Und dann begann sofort die Chemotherapie. Und irgendwann gab es so einen Zeitpunkt, und das ist eben dieser unglaubliche Moment, den manche Menschen erfahren, in intensiven Wendephasen habe ich wie so eine Metapher für jegliche Wendezeit erfahren, würde ich mal sagen. Denn das, was ich da erzähle, das bestätigen viele, die auch sowas erlebt haben. Nämlich, aber irgendeinen Punkt konnte ich nicht mehr wegschauen. An irgendeinem Punkt habe ich gemerkt, es ist alles kaputt, was bisher mein Leben ausmachte. Und ich habe erstmals wieder geweint, ich habe all meine Gefühle zugelassen und ich hatte nämlich vorher einfach viele Gefühle verdrängt, vieles verdrängt im Leben. Ein Teil hatte schon resigniert, also das spielte sicher auch alles eine Rolle, warum ich überhaupt krank geworden bin. Jedenfalls kulminierte das zu einem bestimmten Zeitpunkt so, dass der Schmerz, die Angst, die Traurigkeit wurde immer stärker. Und ich habe an irgendeinem Punkt habe ich gesagt, okay, soll geschehen, was geschehen soll. Ich wehre mich jetzt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alles getan. Ich kann nichts tun. Ich habe wirklich losgelassen. Ich habe mich wirklich fallen gelassen in den Schmerz, in die Traurigkeit. Und das Unglaubliche eben, das kann man nur erfahren, ist, wenn ich mich wirklich hineinfallen lasse in das, was ja nun mal da ist, dann kann sich das wandeln. Und so war das bei mir auch. Also tiefer Schmerz. Ich fiel so, in dem Buch schreibe ich ja auf, auch mich hat dann eine Szene unglaublich berührt aus Herr der Ringe Teil 2. Ja, Beginn Teil 2, Ende Teil 1, wo ich glaube Merlin heißt da, ich verwechsel es immer, Gandalf. Gandalf mit dem Drachen kämpft, du kommst hier nicht vorbei. Dann bricht die Brücke ein und die beiden stürzen runter. Es ist ein Fallen ohne Ende. Er kämpft mit seinen Schatten, mit dem Drachen. Und so war es bei mir auch. Aber es war eigentlich noch nicht mal mehr ein Kämpfen. Der einzige Mut bestand darin, hinzuschauen und zuzulassen. Und mich fallen zu lassen. Und dieses Fallen in den Traurigkeit, in die Dunkelheit hat sich eben wirklich verwandelt in pure Liebe, in pures Aufgehobensein und Stille und Frieden. Und es war sowas, dass ich wirklich körperlich und seelisch wusste, ich bin nicht allein. Es ist alles gut. Wir haben den Frieden in uns und immer und jederzeit. Ja. Und das hielt eine ganze Zeit an. Das war ein unglaubliches Geschenk für mich. Es war, wie dann später in Gesprächen mit erwachten Meistern und so weiter, ich herausgefunden habe, eben keine Nahtoderfahrung. Nahtoderfahrung zeichnet sich ja dadurch aus, dass man Visionen hat und Bilder sieht und Tunnel. Ich habe nichts gesehen. Ich war einfach nur im purem Sein. Nein, es war eine Art leichtes Erwachen, das nicht angehalten hat. Ein Erwachen ins Hier und Jetzt oder so. Ja. Und das hielt eine Weile an und ich habe auch in den darauffolgenden Tagen immer wieder dorthin zurückfinden dürfen.
Also, darf ich da mal nachfragen, so was den Faktor Zeit anbelangt? Das heißt, du hattest deine erste Chemotherapie schon abgeschlossen und genau. Und hast dich dann eben in deine Verzweiflung, in deine Ängste, in all diesen Schmerz einfach hineinbegeben?
Ja, genau.
Und hast dieses Fallen ganz intensiv gespürt. Kannst du irgendwas sagen, wie lange das angedauert hat? Oder war die Zeit auch...
Also es war irgendwann, als ich in diesem Bliss war, gab es für mich eigentlich keine Zeit mehr. Das hätte auch unendlich lange sein können. Aber vorher, ich würde sagen, das war eigentlich von außen gesehen sehr unspektakulär. Die Chemotherapie, der erste Zyklus hatte gerade geendet, die Nadel wurde abgenommen. Ja, und eine süße Krankenschwester, die war gerade da, die hat gesehen, dass ich gerade so emotional aufbewegt bin. Die hat meine Hand gehalten. Ja. Ich sage ja immer, vielleicht sind die wahren Heiler in Krankenhäusern diese süßen Krankenschwester und diese Helfer. Ja. Denn der Mensch ist der größte Heiler. Jedenfalls, und dann hat sie meine Hand gehalten und dann war das wie so ein Prozess. Ja, ich habe mich nicht bewusst entschieden, ich lasse mich jetzt mal fallen, sondern ich hatte gar keine andere Wahl. Ich habe alles andere habe ich schon probiert, von Verzweifeln und Wehren und Überlegen. Dann war, okay. Und dieses Fallen, ich würde sagen, der ganze Prozess, eine halbe Stunde vielleicht, von außen gesehen. Aber in diesem Bliss durfte ich dann immer wieder Stunden sein. Ich glaube, es waren wirklich Stunden. Auch die Tage danach. Immer wieder ein Zurückblicken ins Herz, ein Zurückblicken in diesen Frieden. Das verließ mich nach einiger Zeit wieder. Und es war für mich der Beginn natürlich, mich mit all diesen Themen zu beschäftigen, was ich ja heute beruflich mache. Und irgendwann später habe ich verstanden, dass man durch Meditation, durch Innenschau sich dem allmählich wieder nähern kann. Denn wir haben den Frieden immer in uns. Das ist für mich die allerschönste Erkenntnis, die ich da gefunden habe.
Und diese erste Einheitserfahrung war also, da war die ganze Zeit diese Krankenschwester anwesend.
Ja, ich glaube, sie war dann irgendwann weg und irgendwann wurde ich auch in ein anderes Zimmer gefahren, währenddessen ich weiter einfach in diesem Bliss war. Ja. Es war dann so, dass ich spontan die Idee hatte, Freunde zu bitten, mich zu besuchen, einfach um mich zu unterstützen, um Menschen zu haben, mit denen ich darüber sprechen konnte. Ich habe dann 3 Briefe geschrieben, war dann schon in diesem Zimmer alleine. Irgendwann später kam ein sehr, sehr lieber Freund, der 2 Wochen mit mir verbracht hat und wir gemeinsam sehr tiefe Prozesse erlebt haben, ja, von über alles sprechen, über Gefühle sprechen, über Vergangenheit sprechen, alles Dinge, die ich nie zuvor gemacht habe. Es war ja für mich auch wirklich der Beginn zu verstehen, wie sehr wir Menschen uns verändern können, wie sehr wir an uns arbeiten können, daraus lernen können, gerade wenn wir große Probleme haben, egal ob körperlich oder seelisch.
Und dein Umfeld, also diese 3 Freunde und deine Familie, wie haben die das wahrgenommen? Konnten die damit umgehen oder warst du plötzlich ganz anders?
Sehr unterschiedlich. Von diesen 3 Freunden kam einer und da war ich wohl in so einem Bliss. Ich glaube, ich habe gesprochen wie Jesus. Ich hatte auch keine Haare mehr. Ich hatte 15 Kilo weniger. Ich bin ja jetzt schon schlank, also ich war schon ein sehr dünner Typ und war so total, boah, du, der Frieden ist in uns allen drin. Ich glaube, der ist vor Schrecken wieder, mit irgendeiner Ausrede ist er wieder gegangen. Ja? Der zweite Freund, der dann diese 2 Wochen blieb, der heißt Jakob und das ist ein Mensch, der eh schon lange auf dem spirituellen Weg war, der hat sofort verstanden, was da geschieht. Das war unglaublich schön. Der erste Mensch, der sofort gespürt und verstanden hat, was hier geschieht, der hat mich dann mit ganz lustigen Sachen versorgt, nämlich spirituellen Büchern. Ich habe dann der Eike natürlich Krankheit als Weg, den Klassiker gelesen, Krankheit als Chance heißt es, glaube ich, wo man eben versteht, wie sehr Körper und Seele zusammenhängen, habe über Geistheilung alles Mögliche gelesen. Der hat mir auch so eine lustige gelbe Brille geschenkt, mit der es mir gelang, auch mit offenen Augen in diesem Frieden zu bleiben. So, und jetzt sah ich wirklich von außen gesehen, wie so ein verrückter Typ aus, der in eine Sekte eingetreten ist, um mich herum, spirituelle Bücher, Osho-Karten, diese Brille, also die Ärzte haben sich schon sehr gewundert. Und ein Arzt hat schon vermutet, dass ich vielleicht andere Pläne habe und nicht unbedingt im Krankenhaus bleiben will. Und dem musste ich dann schwören, dass ich drinnen bleibe und ich bin aber nicht drinnen geblieben.
Ja. Ja, diese spannende Entscheidung, die dann auf dem Fuß folgte. Erzähl davon. Du hast dann das Krankenhaus in einer Flucht verlassen, so schilderst du das.
Ja, also ich muss dazu sagen, dass das natürlich, ich da jetzt nicht andere Menschen ermutigen will, jeglichen Kontakt zur Schulmedizin abzubrechen.
Im Gegenteil. Nein, das dürfen wir ja auch gar nicht.
Auf keinen Fall, nein. Und im Idealfall, darüber sprechen wir vielleicht auch noch, wäre die ideale Lösung sowieso, dass man natürlich die Schulmedizin, diese ganzen wunderbaren Methoden in Anspruch nimmt, sich da helfen lässt, aber auch parallel so gucken, was hilft meiner Seele, welcher Heilpraktiker kann auch ergänzend etwas dazu tun. Das ist ja der Idealfall, von dem wir alle träumen, dass all diese Disziplinen zusammenarbeiten, inklusive Psychologie und Spiritualität. Bei mir war es jedenfalls so, das war wirklich so eine Herzensentscheidung. Ich habe so das Gefühl gehabt, wow, ich glaube, ich werde gesund. Ich habe verstanden, dass ich sehr viel dazu tun kann, obwohl ich niemals sagen würde, ich selbst habe mich geheilt. Und ich habe einfach für mich gespürt und entschlossen, dass ich aus dem Krankenhaus raus will. Man muss dazu sagen, das war eben vor 24 Jahren, ich bin jetzt 48. Damals hatte man noch nicht diese feinen Möglichkeiten der Chemotherapie. Und die Ärzte haben auch gesagt, sie haben eine seltene Art. sie bekommen einen ziemlich heftigen Cocktail, vielleicht schaffen sie es, toi, toi, toi. Das war alles nicht sehr ermutigend. Ich habe gespürt, das kann nicht sein. Es wäre noch ein halbes Jahr weitergegangen. Und das war eben meine Herzensentscheidung, da rauszugehen. Das ist eben etwas, eine der Erkenntnisse, die mir da wirklich klar geworden ist. Wir dürfen und müssen im Leben auch wirklich mal ganz, ganz eigene Entscheidungen fällen.
Ja, und an manchen Punkten auch radikal sein.
Ja, ich meine, für meine Eltern und für diese Ärzte ist das erstmal, wäre das mein Todesurteil. Deswegen wusste ich auch, ich kann jetzt nicht so offen mit ihnen drüber reden. Und deswegen musste ich das ein bisschen heimlich planen, hatte aber diesen einen Freund, den habe ich eingeweiht, der hat mich da ermutigt. Und ich meine, was hatte ich schon zu verlieren? Es war nach wie vor dieses Gefühl, der neue Frieden in mir ist. Es ist auch so ein Gefühl, die Seele ist unsterblich. Ich habe immer schon an Wiedergeburt geglaubt, aber das hat mich jetzt noch mehr getröstet. Das ist alles okay und es ist irgendwie auch geführt. Das war wie so ein inneres Wissen, das mir da auch plötzlich nochmal ganz bewusst geschenkt wurde. Jedenfalls wollte ich raus aus dem Krankenhaus. Entschuldigung. Und hatte also die Möglichkeit, an meinen, und jetzt kommt der 25. Geburtstag, einen Tag raus zu dürfen. Und ich habe meine Eltern gebeten, naja, nehmt doch einfach mal alle meine Klamotten mit. Ein bisschen Abwechslung ist ja auch ganz schön. Habe mich vom Arzt verabschiedet und so. Und draußen zu Hause auf der Couch meine Eltern liegend, denn ich konnte immer noch nicht laufen. Laufen habe ich erst nach und nach gelernt. Durch diese Nerven war das alles noch sehr blockiert. Zu Hause auf der Couch liegend habe ich meine Eltern gestanden, ich möchte gerne hier bleiben. Ich gehe nicht zurück ins Krankenhaus und ich bitte euch von ganzem Herzen, mir zu vertrauen. Und es war sehr schwer. Wir hatten alle Tränen in den Augen und es ist einer der größten Liebesbeweise meiner Eltern gewesen, dass sie gesagt haben, okay, wir können da auch nichts tun, okay, bitte, probieren wir es halt. Und seither sah ich das Krankenhaus nicht mehr von ihnen, habe mit Heilpraktiker weitergemacht und diversen anderen Dingen. Ja.
Unglaublich mutig auch. Ich meine, für relativ junges Alter so eine autonome Entscheidung zu treffen bei einer Sache, bei der es um dein Leben geht.
Ja.
Was glaubst du, was die Triebkraft dahinter war? Oder wenn du sagst, du hast das gar nicht selber gemacht, wer oder was war das? Wie kannst du das beschreiben oder benennen?
Das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Ich finde auch allgemein, wir glauben oft, die Schöpfer unseres Schicksals zu sein und alles steuern zu können. Und in Wirklichkeit haben wir einen Lebensplan. In Wirklichkeit lebt das Leben auch durch uns. Und wenn wir hin und wieder denken, oh, ich habe mir einen Parkplatz bestellt, dann ist es vielleicht nur meine Intuition gewesen und der Parkplatz war eh schon frei. Ich habe ihn also nicht bestellt. Irgendwo das Leben hat mich dann nur hingeführt. Und so ist es mit vielen Dingen. So ist es natürlich umso mehr bei so tiefen mystischen Erfahrungen. Vielleicht das Einzige, was ich dazu beigetragen habe, ist, dass ich gesagt habe, ich klinke mich mal aus. Ich bin einfach nicht mehr da. Ich lasse zu. Dadurch habe ich erst zulassen können, dass vielleicht, ich sage jetzt mal, mein höheres Selbst durch mich kam oder göttliche Energie wieder durch mich wirken konnte, ich mich wieder mehr mit dem Allganzen verbinden konnte. Ich weiß nicht, habe ich die Frage damit beantwortet? Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, glaube ich.
Ja, also dieses Unbeschreibbare, wo du schreibst ja auch, es ist eigentlich nicht beschreibbar, aber diese Kraft zu benennen oder für manche ist es Gott, für andere ist es Jesus oder Buddha oder wer auch immer.
Verstehe, klar. Also genau diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt und deswegen habe ich mich auch auf den Weg gemacht, mich mit all diesem Kram seither Zeit meines Lebens zu beschäftigen. Ich habe studiert, bin auf Kongresse gerannt, bin zu Mystikern und Heilern und habe selbst Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, wir sind zunächst einmal alle Funken Gottes. Wir sind verbunden mit dem Göttlichen. Und dieses Göttliche ist, aus dem wir alle kommen, mit dem wir alle verbunden sind, immer, seit jeher. Ich glaube, wir sind Seelen, die von Leben zu Leben sich weiterentwickeln, kommen aus dem Göttlichen, aus der allen Liebe heraus, kommen wir jetzt hier runter auf die Erde und haben unseren Inkarnationsweg vor uns. Das ist nicht nur eine harte Schule, wie oft gesagt wird, sondern es ist auch die Freude des Lebens, das Leben selbst, das sich erfahren möchte. Ein Funken Gottes, Gott, der sich durch unsere Augen neu erfahren möchte. Ist ja alles hochphilosophisch und spannend. Und von Leben zu Leben entwickeln wir uns weiter. Und da gibt es sicher so eine Art Lebensplan, also gewisse wichtige Marksteine im Leben, dass wir bestimmten Menschen begegnen, dass gewisse Dinge geschehen sollen. Aber trotzdem haben wir immer auch den freien Willen, wie wir jetzt damit umgehen. Das heißt, mir ist vielleicht diese Situation auch bewusst irgendwann mal von meinem höheren Selbst, von der geistigen Welt, so geschenkt, kann man ja nicht sagen. Ich bin da hineingeworfen worden, vielleicht auch, weil meine Seele oder die geistige Welt gesehen hat, mein Gott, der hat noch einiges zu tun, aber der checkt es nicht. Wir müssen dem jetzt mal so ein bisschen Schubs geben, mal sehen, ob er es dann versteht. Wenn nicht, kommt er halt wieder im nächsten Leben. So salopp kann man es vielleicht auch sehen, ja, aus höherer Warte heraus.
Wie hast du denn dann deinen Körper versorgt, wenn keine Ärzte mehr um dich waren? Wie ging das?
Ja, also ich habe überlegt, was kann ich tun, um gesund zu werden? Ich habe gemerkt, ein wichtiger Teil ist auf jeden Fall diese innere Arbeit. Arbeit klingt immer so hart und heftig, aber die innere Beschäftigung mit den seelischen Themen. Damit habe ich begonnen. Also ich sage zwar auch immer, das ist ein Quatsch, dass wenn jetzt gerade ein Mensch sehr leidet und krank ist, er soll jetzt nicht so schnell wie möglich alle seelischen Probleme auch aufarbeiten, denn das wäre auch überfordernd. Das ist ja viel zu anstrengend. Der Körper braucht
Stück für Stück.
Braucht Raum, gute Ernährung, um gesund zu können. Aber zur rechten Zeit sich dann diesen seelischen Themen zu widmen, ist unglaublich wichtig. Dazu gehört, sich selber natürlich Raum zu geben, sich selber liebend anzunehmen und allmählich liebend genau diese Aspekte anzuschauen, die man normalerweise nicht so gerne anschaut. Probleme, Schwierigkeiten, Ängste, das ist ja ein weites Feld. Also einmal diese Innenschau, dann sozusagen habe ich weiter versucht zu meditieren. Ich habe es ja nicht gelernt. Also das, was mir da geschenkt wurde, dachte ich, oh, das ist wahrscheinlich meditieren. Und das habe ich halt weiter geübt, ins Herz blicken, in die Stille gehen. Und das hat immer wieder auch gut geholfen. Dann habe ich natürlich geguckt, möglichst gesund mich zu ernähren. Ich dachte, es ist bestimmt nicht verkehrt, jetzt mal eine Weile auf Fleisch zu verzichten. Also ich habe auch 7 Jahre als Vegetarier dann gelebt, es war auch gut. Irgendwann hatte ich aber das Gefühl, ich brauche auch, mein Körper will auch ein bisschen Fleisch. Also ich finde nicht, dass vegane Ernährung der Königsweg ist, um überhaupt gesund zu werden. Das ist ein Weg für viele und sicher ein toller Weg und guter Weg, abgesehen davon die armen Tiere, die so drunter leiden unter der Massentierhaltung. Im Grunde, das, was mir im Krankenhaus zunächst mal geschenkt wurde und danach bei meinen Eltern, ist, dass ich ganz viel Zeit bekommen habe. Also ich meine, es hätte ja auch sein können, dass ich es nicht überlebe. Ich habe es überlebt und habe in dieser Zeit wirklich, ich habe sie nutzen können, gelesen, mich mit Freunden über die Themen unterhalten, meditiert. Also immer, immer weiter einfach geschaut, was tut mir gut. Ich glaube auch daran, dass eigentlich unsere Seele und auch unser Körper immer bestrebt ist, gesund zu sein, gesund zu werden. Und alles, was der Seele und dem Körper hilft, nimmt er begierig auf. Das ist so ein auch Zitat von Horst Krone, Reichsteiler, den ich öfter interviewen durfte. Jetzt geht es also vielleicht auch nur darum, ein gutes, offenes, klares Terrain zu schaffen. Einen Raum zu schaffen, sodass diese Kräfte und Energien und Inspirationen wirken können.
Also quasi deine Heilung folgte von innen nach außen, ja? Könnte man das so beschreiben? Du hast jetzt gar keine rein körperlichen Maßnahmen wie, weiß ich nicht, Homöopathie oder irgendwie sowas gemacht, sondern eher...
Doch, schon auch. Das habe ich jetzt völlig vergessen, weil ich dachte, mir war es erstmal wichtig, die seelische Komponente zu zeigen. Es war so, dass im Krankenhaus hat mich eine, da gab es ja nach diesem Erwachen, gab es unglaubliche Zufälle. Das ist ja auch wirklich sehr lustig, wenn man wieder mehr im Herzen ist und auch wirklich etwas will und so. Dann kommen Zufälle, die gar keine sind. Da haben sich Leute im Zimmer geirrt und eine Frau hat mir dann einen Haufen Esoterer gebracht, ja, diese spirituellen Zeitschriften. Ich habe sie verschlungen. Und die hat mir dann auch die Adresse eines Heilpraktikers genannt, zu dem ich in der Tat nach dem Krankenhaus regelmäßig gefahren wurde von meinen Eltern. Das war jetzt auch aus meiner Sicht kein sensationeller Heiler. Aber er hat einfach so eine liebende Absicht gehabt. Ich habe mit ihm auch lustige philosophische Gespräche geführt. Er war Zeuge Jehovas, wollte mich dann davon überzeugen, hat gemerkt, das geht nicht. Und dann hatten wir aber trotzdem sehr, sehr lustige Gespräche. Also toller Typ, wunderbar, auf keinen Fall irgendwie missionierend. Und er hat schon sowas gemacht wie diese Elektro-Akupunktur, dann hat er spezielle Bachblüten auch selbst zusammengestellt aufgrund meiner feinenergetischen Strahlung, die ich dann tröpfchenweise eingenommen habe. Es gab homöopathische Mittel. Also natürlich habe ich versucht, all das zu nutzen, was geht, habe aber letztlich, bevor ich mich selber zu sehr in die ganze Materie eingelesen hätte, das hätte mich nämlich auch verrückt gemacht, habe ich doch letztlich einzelnen Menschen vertraut, wie eben Freund im Krankenhaus, wie später diesem Heilpraktiker. Und Das ist auch eines der wichtigen Dinge, was man erst allmählich lernt. Je mehr ich meinem Herzen, meiner Intuition, meinem Gefühl vertraue, umso leichter meldet sich auch diese innere Stimme. Umso leichter haben wir auch eine Führung im Leben. Mhm. Aber das muss man auch erst wieder lernen. Und anders lernen.
Ja, das Schlüsselwort scheint ja irgendwie Vertrauen zu sein, oder? Dich vertrauensvoll in den Fluss zu begeben, der dich dann dahin trägt, zu den richtigen Menschen, zu den richtigen Orten, zu den richtigen Büchern.
Und so habe ich es erfahren immer mehr, ja. Ich meine, jeder Mensch hat seinen Weg, jeder Mensch hat seine Konstitution. Ich bin vom Sternzeichen Fisch und da geht es ja von vornherein schon mal ganz viel um Hingabe. Indem ich dem Fluss des Lebens vertraue, indem ich vertraue, dass das schon alles seine Stimmigkeit hat.
Und hattest du auch so Blockaden oder Punkte, wo du dachtest, wo ich, also Ängste oder was weiß ich, wo du dachtest, ich gehe jetzt mal lieber wieder zurück ins Krankenhaus oder ich lasse das jetzt doch mal alles nochmal überprüfen oder
also da
war das ganz klar für dich?
Ich war in der Tat beschenkt durch eine unglaubliche Klarheit, die ich seither hatte. Ich wusste, das passt schon, das Richtige geschieht schon, ja. Und ich wusste sogar, geh bloß nicht so früh genug ins Krankenhaus zurück. Am Ende finden die da noch irgendwelche kleinen Sachen, die bauen sie auf und sagen, toll, aber wir müssen noch Stellen der Chemo machen, damit auch alles wirklich weggeht. Und das wollte ich nicht. Ich war in der Tat erst 1,5 Jahre später bei einem Arzt, bei dem Chefarzt, der hab's vergessen, der Abteilung, die für mich zuständig war, in München, Schwabinger Krankenhaus war das. Ein Experte, eine Koryphäe, ein Mensch, der weltweit Vorträge hält, der hat mich eingeladen und hat gesagt, er findet es immer wieder absolut faszinierend, solche Menschen kennenzulernen, die auf so ungewöhnlichen Wegen gesund geworden sind.
Schön.
Er hat es total respektiert, mein Weg. Und es war absolut bewegend, weil er hat auch, zunächst einmal, genau, die Vorgeschichte war ja auch interessant. Als ich im Krankenhaus war und als es darum ging, dass mir gesagt wurde, sie müssen jetzt eine Chemotherapie haben und haben vielleicht 20% Überlebenschancen, ja, das war auch noch ein Zitat, er hat mir das gesagt und er hat auf den Boden geblickt, er konnte mir nicht in den Augen blicken und hat gesagt, sie schaffen das schon. Und es war so liebevoll. Mhm. Ich spürte, wow, das ist ein ganz besonderer, das ist nicht nur ein mechanischer Arzt. Mhm. Also Ärzte sind ja sowieso, sie wollen heilen, sie wollen helfen, das ist wunderbar, das sollte man absolut wichtig zu respektieren. Aber da spürte ich ein tiefes Herz. Und der hat mich eben 1,5 Jahre später wieder eingeladen, hat sich meine Geschichte angehört und hat gesagt, ach, wissen Sie, Herr Schmelzer, am liebsten würde ich auch mehr mich mit diesen Themen beschäftigen. Aber ich kann da nicht mehr raus. Ich bin in meinem System, ich bin da eine Koryphäe und ich will auch den Menschen helfen. Ich spüre die Wahrheit und ich finde es immer wieder toll, aber ich bin halt auf meinem Weg und tue halt da mein Bestes. Und das war auch sehr schön, weil wir uns da ein bisschen gegenseitig so einen Respekt gezollt haben. Das ist ja auch immer auch sehr, sehr wichtig. Ich bin jeder Mensch in allen Berufen, egal wo er ist, er will helfen. Er macht das auf seine Art. Und manchmal ist so eine fette Chemikalie genau das Richtige. Möchte ich auch mal auf jeden Fall sagen. Im Moment habe ich ein bisschen Allergie. Ich habe eine Allergietablette eingeworfen letzte Woche. Warum auch nicht? Also das ist sehr bewusst mit umgehen.
Ja, ich meine, zu der Frage möchte ich auch auf jeden Fall kommen, dass man einen größeren Bogen spannt, dahingehend sich zu überlegen in unserem medizinischen System, was da optimiert werden könnte oder was besser gestaltet werden könnten, dass die Krankenhäuser Orte sind, wo wirklich die Menschen nicht vorfliehen müssen, sondern wo sie wirklich gesunden können im wirklich tiefen Sinn. Und da freue ich mich natürlich auch über deine Ideen, also was du denkst, was es da braucht. Oder
ja, das ist natürlich ein allgemein gesellschaftlich wichtiges Thema. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, du hast ja einige tolle Gesprächspartner vor dir, die dir auch sehr explizit ihre Ideen da erzählen werden.
Ja, aber deine interessiert mich auch.
Logisch, klar, gerne. Als Experte dafür eines Menschen, der einfach gesund geworden ist. Ja. Im Grunde ist das Problem heutzutage, dass der Heilsuchende, der Patient, der Mensch selbst eine Synthese herstellen muss, die eigentlich super wäre, wenn sie ihm schon angeboten würde. Die Synthese aus natürlich Behandlung im Krankenhaus, schauen, was hilft mir da und natürlich diesen Rat annehmen und da seinen Weg gehen, plus dann zum Heilpraktiker rennen, plus dann vielleicht, warum auch nicht, zu einem Heiler, Es gibt ja Geistheiler, da muss man natürlich, man muss überall sich Leute empfehlen lassen. Das ist in der Schulmedizin genauso wie in der Geistheilung. Da gibt es viele, die das mal an einem Wochenende gelernt haben und echt gerne helfen wollen, aber nicht wirklich tolle Heiler sind. Es gibt aber herausragende Persönlichkeiten und da gibt es auch Dachverband für geistige Heilung e.V. oder Schule für Geistheilung nach Horst Krone. Nur mal so zwei konkrete Adressen, die man finden kann. Da findet man konkrete Empfehlungen für tolle Heiler.
Schön. So,
dann guckt man, wo kriege ich noch gesunde Ernährung her? Man muss Bücher lesen, man muss Freunde fragen. Man schaut sich am besten dieses tolle Video an, was wir jetzt hier drehen und so. Das heißt, der Einzelne ist schon aufgefordert, sich intensiv mit dem Kram zu beschäftigen und ist da schnell überfordert. Das wäre natürlich ein absolut großartiges Geschenk, wenn es so etwas gäbe, wie eine Institution, die sozusagen dieses Wissen verbindet. Es gibt ja im Kleinen schon, es gibt einzelne Leute, die sich auf den Weg gemacht haben, gesagt haben, ich will Menschen helfen. Es gibt wunderbare Kliniken, wo sozusagen so ganzheitlich schon behandelt wird. Sicher auch ein Thema in deinen Sendungen. Aber sozusagen die wirkliche Kommunikation findet ja auch in den Universitäten überhaupt noch nicht statt. Und das ist ja ein großes Manko. Beispielsweise auch Nahtoderfahrung. Ja? Wenn da jetzt mal Psychologen und Physiker und Biologen und Geisteswissenschaftler und spirituelle Lehrer zusammenwirken würden, schauen würden, was steckt da dahinter, was ist das für eine Erfahrung, dann können diese Menschen, dann können diese Leute Millionen von Menschen helfen, die das erlebt haben, dann lesen die irgendwelche wirren esoterischen Bücher und denken ja so, esoterisch war man es auch nicht, verlieren den Glauben wieder. Das ist ja nur ein Beispiel. Und in Form der Heilung, der Selbstheilung, des Krebses, ist aus meiner Sicht eben unglaublich wichtig, seelische Hilfen zu geben. Ganz klar. Und da gibt es ein paar ganz wunderbare Sachen, was ich schon erzählt habe auch. Es ist der Ruf, sich aufzumachen, herauszufinden, wo mangelt es mir, wo bin ich immer schon unglücklich, was habe ich für Sorgen, für Probleme in meinem Leben, die ich immer wieder verdränge, wo ich denke, es ist halt so, es ist nichts halt so. Alles hat eine Bedeutung. Mhm. Das erfahre ich nicht im Krankenhaus. Kein Mensch hat sich mit mir jemals über so Themen unterhalten, obwohl es echt liebe Menschen waren.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja, das Problem ist ja in der Medizin, wir haben ein, wie soll man sagen, also ein gewisses vermintes Feld, ja, was man da betritt. Also insbesondere bei der Krebsmedizin, dass es bestimmte Dinge dürfen nicht gesagt werden, ja. Dann bist du gleich, bestimmte Heilungsgeschichten werden abgetan, du bist ganz schnell Scharlatan oder dir wird vorgeworfen, also wenn du nicht dem schulmedizinischen Weg folgst und ein Angebot machst, wird dir sofort vorgeworfen, du willst ja daran nur verdienen. Also die Fronten sind sehr verhärtet, ja. Also medial ist es ja auch sehr stark zu beobachten, wie die Medien reagieren, wenn jetzt jemand beispielsweise stirbt, der keine Chemotherapie gemacht wird,
ja.
gemacht hat. Ja. Das ist dann ein Riesenthema. Wenn aber, wie jetzt hatten wir ja kürzlich verschiedene Prominente, die alle Chemotherapie gemacht haben und die alle verstorben sind, das wird gar nicht in Frage gestellt, hätte es vielleicht auch eine Alternative gegeben oder so, sondern das ist so eine Lehrmeinung, die offiziell gefördert wird und alles andere ist Scharlatanerie und ist sehr schwierig für die Betroffenen, wenn du dann drin bist in dem System, da eine klare Orientierung zu finden. Ja, weil das eine darf nicht ohne das eine darf nicht neben dem anderen existieren. Das ist so die Schwierigkeit.
Ja, ja. Also ich glaube auch, ja, also es sind verschiedene Gründe, die man sich überlegen könnte, was damit zusammenhängt. Auf der einen Seite, glaube ich, sind wir Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Für manche Menschen gilt halt nur die materielle Ebene und die sagen, ich kann nur das glauben, was ich sehe, was ich anfassen kann, was chemisch messbar ist. An allen anderen Quatsch mag sein, aber ich fühle, okay, ich bin verliebt, ich kann es nicht beweisen, aber so eine starke Kraft kann es nicht haben. Und andere sind, wie ich jetzt natürlich auch überzeugt, dass die seelische Komponente unglaublich stark ist und dass wenn unterstützende Kräfte dabei sind, dass da ganz andere Dinge geschehen können. Ein anderer Grund ist natürlich dann wirklich mehr in Richtung, wird dann immer so sofort mit Verschwörungstheorie bezeichnet, aber es ist ja offensichtlich, dass ein unglaubliches Geld gemacht wird. Ein unglaubliches Geld mit Chemotherapie, mit jeder Art von Medikamenten. Und immer wenn es um sehr, sehr viel Geld geht, wird halt auch ein bisschen gelogen und die Wahrheit zurechtgebogen. Das erlebt man in anderen Branchen ja noch mehr. Ne? Die Rüstungsindustrie, die verdient, glaube ich, noch mehr Geld. Da wird dann auch sehr viel zurechtgebogen dafür, dass halt weiter für den Frieden die Terroristen bekämpft werden müssen. Deswegen braucht man halt nur ein paar Panzer. Muss einfach sein. In der Medizin war es immer schon eine intensive Auseinandersetzung. Es gab ja immer schon diese Kritiker, die immer schon gesagt haben, ja, also viele, viele Medikamente haben mehr Nebenwirkungen als Wirkungen. Denn jede Nebenwirkung ist ja auch eine Wirkung. Das ist ja auch ein Quatsch, von Nebenwirkungen zu sprechen. Und trotzdem glaube ich auch an das Gute in der Medizin, wenn man jetzt wieder davon ausgeht, es gibt einen göttlichen Plan und die Evolution geht weiter und wir Menschen sind geführt, dann sind auch so Mediziner und Ärzte geführt. Mhm. Wenn sie operieren, werden sie auch von Engeln begleitet. Es gibt Hellsichtige, die auch so etwas sehen. Das heißt, das Problem ist immer, wenn es nur noch um Geld geht und das sind dann die Oberen der Oberen, das sind die ganz großen Bosse der Finanzabteilungen, die bestimmen dann schon einiges und die haben halt auch möglicherweise sehr gute Kontakte zu gewissen Medien. Das kennt man ja sehr in der Verschwörungstheorie, wie das doch möglicherweise alles sehr stark zusammenhängt. Zum Glück gibt es auch die andere Komponente, dass wir immer mit dem Göttlichen verbunden sind und dass wir, abgesehen davon ja auch, das ist, finde ich auch sehr, sehr wichtig, wir haben unseren eigenen, ich schweife etwas ab, aber ich hoffe, ich darf.
Nein, das ist sehr spannend. Ich komme dann auch noch mit meinen Fragen hinterher.
Cool, alles klar. Wir haben eben auch unseren, wie schon ich sagte, wie ich halt denke, unseren Seelenplan. Unsere Seele will gewisse Erfahrungen machen und die macht sie eben auch. Mhm. Und eine Krankheit kann unter Umständen eine sehr, sehr intensive, wichtige Erfahrung für die Seele sein. Und zwar sogar auch unabhängig davon, ob es überlebt wird oder nicht. Wenn man davon ausgeht, dass es mehrere Leben gibt, dann ist es zwar immer aus der Sicht desjenigen, der jetzt gerade in der Scheiße ist, Schmerzen hat, ganz grauenhaft, der will sowas gar nicht hören. Aber ich glaube trotzdem, unsere Seele entwickelt sich weiter. Die Seele selbst, ja, unser höheres Selbst mit all diesen Erfahrungen, die Persönlichkeit, die hier und jetzt leidet, die findet es scheiße. Aber wenn wir eben, und dann kommen wir wieder zur Meditation, lernen, ein bisschen in unsere innere Stille zu kommen, ein bisschen zu spüren, was ist Wahrheit. Manchmal kriegen wir so einen Geschmack von, okay, ich bin da jetzt drin und es wird schon seinen Sinn haben. Ja. Und das hilft. Also grundsätzlich davon auszugehen, dass alles seinen Sinn hat, hilft, obwohl wir es nicht beweisen können.
Mit deinem beruflichen Leben, wie ging das dann weiter? Das hatte ja dann auch Auswirkungen. Also du hast irgendwann, du hast eine ganze Zeit lang für öffentlich-rechtliches Fernsehen gearbeitet und hast dich dann aber entschieden, deinen eigenen TV-Kanal im Internet aufzumachen. Was stand da dahinter oder wie hat sich das ergeben?
Ja, also bei mir war es schon so, dass ich als Kind schon manchmal so Flashes hatte, so Einsichten, wo ich gespürt habe, wow, ich habe was Wichtiges zu vermitteln. Und ich freue mich da schon drauf. Aber ich wusste als Kind nie, was. Hat mich dann auch sehr traurig gemacht immer. Aber dann habe ich eben gespürt, okay, das wird mit Medien zu tun haben. Ich habe mich immer schon für Medien interessiert. Ich bin und war immer schon ein Medien-Junkie. Das heißt, ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit zu meditieren, weil ich erst noch diesen Film anschauen muss und jenes Buch lesen muss, diese Zeitschrift lesen muss, dieses Video ansehen muss. Und ich wollte das alles selber lernen. Nach meiner Krankheit wusste ich plötzlich, worüber ich erzählen möchte. Denn in der Tat hat mich vorher das nur so ein bisschen und nachher interessiert wie nichts anderes. Spiritualität, Mystik, Erwachen, Erleuchtung, all diese Themen, die damit zu tun haben. Und der Wunsch war dann nach der Krebskrankheit schon sehr bald da, beides zu verbinden. Ich träumte also schon sehr bald von einer großen spirituellen Fernsehshow, bitte am Samstagabend im ZDF. Hat nicht geklappt, wie ihr sicher gemerkt habt. Aber das hat mich vorangetrieben, ja. Und das hat in der Tat aber noch 10 Jahre gedauert. Also Beschäftigung mit spirituellen Themen, zu Meistern gegangen, Kongresse besucht. Auf Kongressen die bekanntesten Redner forsch angesprochen, gesagt, ja, ich mache bald eine große spirituelle Fernsehshow, wollen Sie mitmachen? Also ich habe sehr früh schon alle möglichen Leute kennengelernt. Und ich habe schon gespürt, da will ich hin, das ist meine Berufung. Das ist auch... Da bin ich auch, fühle ich mich auch ein bisschen geschenkt durch diese sehr klare Ausrichtung. Ich spürte spätestens nach der Krebserkrankung, was ich wollte. und musste halt dann schon ein bisschen durchhalten und bin heute sehr, sehr glücklich, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben. Heute beschäftige ich mich eben nicht nur als Leiter von Mystica TV, sondern auch als Moderator von Kongressen, als Buchautor, als bin ja Redakteur bei Raum und Zeit im Moment noch, als Vernetzer, als ich arbeite mit Verlagen zusammen. Also sagen wir mal so, heilsames Wissen weiterzugeben und Menschen zu präsentieren, die das tun, das ist so ein bisschen meine Berufung. Aber eben natürlich aus der eigenen Erfahrung heraus, weil mir im Krankenhaus diese Bücher ein Universum eröffnet haben. Ich musste nicht zu einem spirituellen Lehrer gehen, sondern es haben Zeitschriften und Bücher gereicht, die mich so sehr, so schnell in ein anderes Bewusstsein gebracht haben. Und wow, dann habe ich auch gemerkt, Plato sagt ja auch, alles Lernen ist letztlich ein
Wiederentdecken.
Also das, so aus dieser Erfahrung heraus wusste ich, ja, das will ich tun.
Ja, sehr schön. Und was mich jetzt noch interessieren würde für Menschen, die betroffen sind und die aber jetzt an Spiritualität gar nicht unbedingt interessiert sind oder für die oft ist, wird es ja auch so abwertend betrachtet, ist jetzt in der ESO-Ecke oder so, ja, also hast du da irgendwie Zugang zu oder Tipps für solche Menschen?
Auf jeden Fall, klar. Also ich finde ja auch wirkliche Spiritualität im Alltag heißt ja einfach nur wirklich voll und ganz hier da sein, lebendig sein, mit allen Sinnen. Achtsamkeit ist ja so ein Stichwort, das heute oft fällt. Heißt ja einfach nur ganz wach da sein. Ganz wach wahrnehmen, was los ist, was mich umgibt. Und je wacher und lebendiger ich bin, umso mehr merke ich auch, was für eine Fülle das Leben eigentlich ausmacht. Okay, wenn man jetzt krank ist, wenn man leidet, ein bisschen was habe ich ja schon gesagt, lass mich mal versuchen zusammenzufassen. Okay, erstens gucken, was dem Körper hilft. Völlig pragmatisch gucken, welcher Arzt, welcher Heilpraktiker hier wirklich gut ist, wer wurde mir schon öfter empfohlen. Und wenn ich sehr unzufrieden bin mit dem, wo ich bin, eine Zweitmeinung einholen. Andere Experten befragen. Es gibt ja auch so Netzwerke, es gibt auch im Internet tolle Sachen, auf die du sicher auch noch hinweisen wirst mit deinen anderen Gesprächspartnern. Es gibt heute diese Informationen. Also nimm die Sache ernst. Es geht jetzt um dich, um dein Leben. Es geht um das Wesentliche, was dein Leben ausmacht. Und dieses Wesentliche gilt es manchmal erstmal herauszufinden. Denn Alke hat auch mal gesagt, für ihn ist bei Krebskrankheit oft verbunden mit dem Thema, dass die Menschen viel zu wenig den Mut haben, ihr eigenes zu leben. Ihre Leidenschaft zu leben. Erstmal zu erkennen, was bewegt und interessiert mich im Leben wirklich und das zu verfolgen. Natürlich, wenn ich jetzt krank bin, kann ich mir darüber Gedanken machen, alles zu seiner Zeit. Es geht erstmal darum, wie gesagt, erstens einen guten Arzt, guten Heiler, guten Heilpraktiker, gute Ernährung und dann sich selber Raum geben. Viele Menschen, die Krebs haben, haben auch das Problem, sie können keine Grenzen ziehen. Das sind Menschen, die anderen viel geholfen haben, die ständig mit Familie und so. Schaffe dir Ruhe, schaffe dir Raum, gib dir selber den Raum, auch wenn es vielleicht sogar erstmal unangenehm ist oder du es nicht gewohnt bist. Diese Innenschau ist wichtig und du kannst sie auch mit einem guten Freund, mit deiner Geliebten machen, aber geh in dich und schau, was bewegt dich im Moment, was interessiert dich wirklich. Vielleicht auch, was wolltest du als Kind immer schon mal tun? Welche ungelebten Leidenschaften leben in dir? Ja? Was willst du nicht mehr tun? Also habe den Mut, dir das ganz liebevoll einfach mal alles anzuschauen. Und das ist ganz normal, das ist für mich gar nicht spirituell, das ist psychologisch. Ja, so.
Diese Glückseligkeit, die du in deinem Buch beschreibst, die nach der Krebsdiagnose bei dir, die du erlebt hast, die ist ja dann im Laufe deines weiteren Lebens irgendwie auch wieder ein bisschen abhanden gekommen.
Ja.
Ja, ist das immer so? Ist das bei anderen auch so? Oder was kann man machen, um sich sowas zu behalten als vielleicht Dauerzustand?
Ja, das hätte ich auch gern gehabt, klar. Und der Verstand versucht sofort herauszufinden, okay, welche Eigenschaften zählen dazu? Ich muss in die Stille gehen, ich muss ruhig sein und so. Und dann klappt es schon irgendwie. Manchmal klappt es halt dann doch nicht. Es ist, glaube ich, auch eine Illusion, wenn man sich jetzt wünscht, möglichst lang, möglichst viel dauernd in diesem Frieden und dieser Glückseligkeit zu sein. Das sind Sachen, die einem geschenkt werden. Das sind Sachen, die vielleicht immer wieder mal passieren. Ich glaube, es gibt nur wenige Leute, die sagen würden, ich bin da immer. Das sind dann Erleuchtete, die sozusagen in einer Seinszeit leben, die wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Die sagen dann aber auch, das Ich existiert gar nicht mehr. Da ist gar kein zweifelnder Verstand mehr. Und trotzdem wird dann noch gelebt. Also etwas, was wir uns nicht vorstellen können, was man nur spüren kann, pures Leben. So. Ich war natürlich, genau deswegen, weil du schon sagtest, ich habe es langsam wieder verloren, habe ich mich auch auf den Weg gemacht. Ich wollte verstehen, wie kann ich mich denen wieder nähern? Was kann ich denn da tun? Und das hat dann einfach mit dieser, ich sag mal, ganz profanen inneren Bewusstseinsarbeit zu tun, diesen Weg, auf den man sich dann begibt, der mit ganz verschiedenen Komponenten verbunden ist, eben diese Innenschau, vielleicht auch mal wirklich ein bisschen Psychotherapie, alte Traumen aufarbeiten, schauen, was mich glücklich macht. Also ich sage auch immer, Selbsterkenntnis führt zu Selbstheilung. Mhm. Je mehr ich erkenne und lebe das, was ich bin, umso leichter wird es. Mhm. Bei mir persönlich war es dann noch so, dass ich dann auch spirituellen Meistern, diesen Erleuchteten, begegnet bin. Ich habe dann in der Tat eineinhalb Jahre mit meiner Freundin immer wieder sehr eng zusammen gewesen mit einem Erleuchteten, der nie an die Öffentlichkeit gegangen ist, der mir nochmal einfach nur stärker widerspiegeln konnte, diese Liebe, diesen Frieden, den wir in uns haben, die sozusagen ein Meister für uns widerspiegeln kann. Da geht es nicht darum, dass wir den Meister verehren, um dann glücklich zu werden, sondern er ist ja auch nur wie ein Katalysator. Mhm. Das ist eben auch etwas, vielleicht auch noch zum Abschluss, ja, immer alles selber können zu müssen, überfordert uns völlig. Mhm. Also, ruhig mal den Mut haben, zu Menschen zu gehen, wo man das Gefühl hat, das sind Menschen, die bewundere ich total. Zu diesen Menschen gehen, Vortrag anhören. Es muss ja nicht gleich ein spiritueller Meister sein, bei mir war es so, weil ich habe mich einfach dafür interessiert. Aber nur so als Beispiel, dieser spirituelle Meister half mir innerhalb zweier Abende zu verstehen, was wirklich Meditation bedeutet. Das ist etwas, was man mental nur zum Teil verstehen kann, gefühlsmäßig, ganz körperlich, seelisch, aber sofort irgendwo versteht. Und dann kann man zu Hause weiterüben. Also deswegen ist auch dieser Kontakt zu Wissenden so wichtig, finde ich.
Und wie sieht es in deinem Leben ganz konkret aus? Du bist ja unglaublich aktiv, schreibst Bücher, machst Filme, drehst Filme, machst, weiß ich nicht, wie viele Interviews in der Woche und hast deinen eigenen TV-Kanal. Wie integrierst du da deine Spiritualität?
Ja, das wüsste ich auch gerne, wie ich das am schlauesten mache. Natürlich, also wenn man so viel dann in den Medien tätig ist, hat man nicht mehr so viel Zeit für die Themen. Ich habe noch nicht mal mehr sehr viel Zeit, Bücher zu lesen. Auf der anderen Seite merke ich, ich bin irgendwo auch immer wieder in diesem Bliss, in dieser Freude, wenn ich zum Beispiel ein tolles Interview führen darf, dann ist es, wow, das fließt einfach so dahin. Ich muss nicht extrem mich bemühen, immer wieder in diesen Frieden zu kommen. Ich merke aber natürlich mittlerweile, und so geht es ja anderen auch, die schon eine Weile auf dem Weg waren, schon sehr früh, wenn ich irgendwo mich verlaufe. Ja, wenn ich also irgendwo plötzlich nicht mehr in meiner Mitte bin oder irgendeiner albernen Idee zu lange folge, weil ich denke, ich müsste das tun, bin dann unglücklich und dann bleibe ich schon stehen. Und dann schaue ich mir das an und dann meditiere ich wieder. Ja, das heißt, das mache ich eigentlich sehr gern, dass ich, wenn ich merke, da steht wieder was an, dann schaue ich mir das wirklich tief an. Die Vorstufe der Meditation ist ja Kontemplation, wo es darum geht, Gedanken, Themen sich in der Stille einfach mal anzusehen von allen Seiten. Und sich daran zu erinnern, dass diese tiefe Stille immer da ist, aber manchmal ist auch das schon ganz gut, in der Stille sich das alles anzusehen. Und das ist eben immer wieder meine Erfahrung, dass wobei als wichtiger Tipp, selbst wenn Sie jetzt nicht so groß spirituell interessiert sind, einen Weg zu finden, immer wieder in diesen inneren Frieden zu kommen, ist unglaublich wichtig. Manche Leute erreichen das, indem sie im Wald spazieren gehen. Ja, andere, indem sie Musik hören. Das muss nicht immer nur diese Stille sein. Aber das ist so wertvoll. Denn in der Tat, wenn wir in der Stille sind, wird der Verstand ruhig, werden die Ängste ruhig. Und dann kommen Ideen, die uns helfen, auf die wir nie alleine gekommen wären. Das geschieht einfach.
Schön. Ein schönes Schlusswort. Das in die Stille gehen als beste Krebsvorbeugung, könnte man das so formulieren, ja.
Ist auf jeden Fall ein wunderbares Hilfsmittel, um überhaupt für viele Dinge. Ja. Die Gehirnhälften gleichen sich aus. Es gibt ja auch viele wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, wie sehr auch Meditation gesundheitliche Auswirkungen hat.
Schön. Herzlichen Dank, Thomas, für deine Zeit, für deine Erfahrungen, für deinen Mut damals als 25-Jähriger so konsequent diesen Weg zu wählen und dass du uns heute davon erzählst. Also ich kann das Buch jedem nur ans Herz legen. Es ist sehr, sehr berührend und dazu noch das Hörbuch, genau, das kenne ich noch nicht. Dann hast du auch noch einen Film gemacht, die Übersinnlichen. Genau, der von vielen Menschen erzählt, die sozusagen paranormale Fähigkeiten haben.
Genau, ja. Da habe ich mich selber auf den Weg gemacht und dachte, es ist eigentlich viel lustiger, einen Film zu machen, in dem man wirklich selber auch was erfährt und sozusagen, ich nehme die Zuschauer mit und lasse mich berühren. Bin da also nicht der allwissende Moderator, sondern einer, der sich auf Sachen einlässt. Und es war ein großes Glück, dass diese berühmten Medien alle sich Zeit genommen haben und so ist eigentlich ein Film entstanden, der mir auch sehr am Herzen liegt, wo ich auch immer wieder viele schöne Rückmeldungen kriege.
Wunderbar. Ich bin sehr gespannt, was wir in Zukunft noch alles von dir sehen, lesen, hören können. Danke, Thomas. Alles Liebe für dich.
Danke. Und danke auch dir für diese tolle Arbeit, die du machst. Also ich glaube, dass wir da echt vielen, vielen Menschen ein bisschen helfen können. Bin sehr gespannt auf das ganze Paket, das ich mir dann natürlich auch erwerben werde. Alles Gute und alles Liebe Ihnen, meine Damen und Herren. Der innere Friede, den kann uns niemand nehmen.